Ja, ihr Lieben, wir kennen uns nun schon eine Weile, 3 Monate, sogar ein bisschen länger, bin ich jetzt hier. Und vielleicht hat die eine oder der andere bereits festgestellt, dass ich nicht unbedingt althergebrachte Abläufe und Liturgien brauche, um Glauben zu leben. Beziehungsweise, dass ich es gut finde, mindestens alles, was man so macht, was man aus Tradition macht oder weil man es halt immer gemacht hat, anzugucken und zu hinterfragen. Und sich zu fragen, warum machen wir das eigentlich und ist das noch zielführend oder wissen wir gar nicht, warum wir das machen, und dann kann man ja mal überlegen, irgendwie das anders zu machen. Wenn man so tickt wie ich, dann kann es passieren, dass man ganz viele Schätze übersieht. Dass man zu schnell dabei ist, Altes irgendwie wegzuschmeißen und sich dem Neuen zuzuwenden und gar nicht mehr vielleicht über Dinge stolpert, über die es sich lohnt, intensiver nachzudenken. Und darum bin ich ganz froh, dass es sowas gibt wie das Kirchenjahr, wo man mit Themen, mit Texten konfrontiert wird, wie zum Beispiel diesen Text, den wir gerade gehört haben. Psalm 24. Das ist klassisch der Psalm, der am ersten Advent, also letzten Sonntag eigentlich, vorgelesen wird, manchmal sogar, wie in diesem Jahr, Predigttext des Sonntags ist. Das ist der Psalm, mit dem das Kirchenjahr losgeht. Und ich frage euch mal, ruft gerne rein, als ihr den Psalm eben gehört und mitgelesen habt, was hat der in euch ausgelöst? Was für Emotionen, was für Gefühle oder was für Gedanken? Wer mutig ist, haut einfach raus. Wenn er gar nichts ausgelöst hat, ist auch okay, passiert.
Das mit dem Kampf hatte ich so ein bisschen. Ja, der Herr ist der Kämpfer.
Der Herr ist der Kämpfer. Das findest du gut, oder?
Das hat mich ein bisschen angehoben.
Ja. So ein bisschen, ja, ein bisschen gewalttätig, ne? Ja. Kampf ist, ja. Wir beten für den Frieden, aber Gott ist unser Kämpfer.
Ehrfurcht.
Ehrfurcht?
Ich habe das Haus schon gelesen. Und wenn man das so schnell liest, dann kann ich gar nicht so schnell meine Gedanken ordnen. Und er war mir aufgefallen, da steht auch, wer kann den Berg des Herrn kommen oder zu ihm kommen? Mhm. Nur der reine Herzen hat. Da dachte ich, wer hat denn uns ein reines Herz? Eigentlich nur, wenn Jesus unser Herz einmacht.
Klasse, ich hoffe, das konntet ihr alle hören. Wer hat ein reines Herz? Nur der, dessen Herz von Jesus angemacht wird.
Ja, Allah.
Ich wurde daran erinnert, sofort an den geistlichen Kampf zwischen Himmel und Erde, zwischen Jesus und Satan, zwischen den Gläubigen, wo wir manchmal Geistliches durchkämpfen möchten. Aber Jesus ist immer da. Das war mir so, sofort.
Toll, danke.
Ein wenig Erleichterung bei dem Gedanken, dass Gott der Richtige ist, an den wir uns halten können. Mhm.
Ja, vielen Dank, total spannend. Mir geht es auch so, dass ich da Passagen ganz toll finde und Passagen mich auch irgendwie irritieren oder ich so denke, das so als Start ins Kirchenjahr, wäre nicht Psalm 23 irgendwie viel schöner, der Herr ist mein Hirte, das wäre doch eigentlich irgendwie netter. Aber Psalm 23 ist es nicht, sondern Psalm 24. Und um den vielleicht nochmal so ein bisschen anders, mehr zu verstehen oder intensiver sich anzugucken, habe ich den aufgeteilt und möchte mit euch mal in den Text reingehen. Ich hoffe, ich habe hiermit noch nie gearbeitet. Ich habe es angemacht, Marcel. Ah, sehr gut. Hast du das jetzt gemacht oder war ich das? Du hast das gemacht. Ja, pass auf, dann mach mal so, dann kriegst du da hinten rein. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein, denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Das ist eine echte Ansage. Das schafft Klarheit. Ich weiß nicht, wie das in eurem Leben so ist. Ich merke bei mir selber, ich drehe mich doch oft um mich selbst und habe viel zu oft das Gefühl, dass ich das Zentrum des Universums bin oder das, was mich beschäftigt und meine Probleme, das, was in meinem Leben gerade passiert. Und unser Psalm, der will meinen Blick auf das richten, was wirklich das Zentrum des Universums ist, auf den, der das Leben geschaffen hat und in seinen Händen hält. Der Psalm macht deutlich, um es jetzt mal ganz krass auszudrücken, hier ist Gott, der Schöpfer der Welt, der Schöpfer meines Lebens, der alles in Händen hält, der mich in Händen hält, meine kleine Felix-Welt. Ja, und ich bin hier unten irgendwo, weil ich letztlich gar nichts in Händen halte. Also selbst das, von dem ich denke, habe ich fest im Griff, naja, wissen wahrscheinlich auch alle von uns, das kann einen Tag später uns total aus den Händen gleiten. Gott ist hier und ich bin hier. Das ist eine geistliche Wahrheit, die der Psalm uns deutlich macht. Ja, schöner Start ins neue Kirchenjahr. Gott ist groß, ich bin klein. Höre ich persönlich nicht so gern. Dass Gott groß ist, ja, aber dass ich klein bin, finde ich eigentlich nicht so gut. Ich bin doch auch wer, ich bin doch eigentlich auch groß. Aber ich höre erstmal, dass ich anerkennen soll, dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Dass er mein Leben in Händen hält. Und vielleicht finde ich das ja sogar gut. Ich habe so gedacht, wenn man das hört, Gott ist hier und ich bin da, dann gibt es eigentlich nur zwei Reaktionen. Nämlich entweder, wenn Gott hier ist und ich da unten, dann habe ich irgendwie Angst vor dem, der da oben ist. Und dann möchte ich eigentlich fliehen. Also das kann sein, dass man so eine Fluchtbewegung irgendwie einnimmt. Wobei natürlich, wenn man dann logisch mal nachdenkt, wenn Gott alles in den Händen hält, ist er egal, wohin ich fliehe, da kriegt er mich sowieso. Also ist es vielleicht sinnvoll, von Anfang an sich zu überlegen, wie kann ich diesem Gott denn nah sein? Wie kann mein Leben denn so sein, dass dieser Gott sagt, ja, Junge, Mädchen, wer auch immer, mach's gut. Und ich finde, das sind ganz gute Fragen für die Adventszeit. Die Adventszeit, kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen, finde ich, ist in ihrem Ursprung eine dunkle Fasten- und Bußzeit. Das ist eigentlich keine Weihnachtsmarkt und Deko und ich stelle den Weihnachtsbaum schon geschmückt zwei Wochen vorher in mein Wohnzimmer Zeit. In der Adventszeit geht es eigentlich darum, sich bewusst zu machen, Gott ist hier und ich bin da. Was bedeutet das für mein Leben? Und wie führe ich mein Leben? Wird in meinem Leben irgendwie deutlich, dass ich mich Gott nähern möchte? Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Gott ist hier und ich bin da und naja, das ist schon wie so ein Berg. Wie komme ich den Berg denn hoch? Der Autor des Psalms, der wird vermutlich an einen ganz konkreten Berg gedacht haben, nämlich an den Tempelberg. Tempelberg, da stand zunächst die Stiftshütte mit den 10 Geboten drin und später, der Name sagt es, der Tempel. Mit dem Allerheiligen, dem Allerheiligsten. Dieser Ort war für das Volk Israel der Ort, an dem sozusagen Gott die Erde berührt. So vielleicht so mit dem Zeigefinger. Der heiligste Ort des Universums, wo Gott den Menschen begegnet. Und diesem Ort durfte sich nicht jeder nähern, sondern nur ganz ausgewählte Personen, hohe Priester, die richtig, richtig, richtig gut waren. Also das waren vermutlich mindestens Heilige, wenn nicht noch mehr. Denn Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören, sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Den Berg des Herrn können nur Menschen erklimmen, die richtig, richtig, richtig gut sind. Und ich habe da mal für mich so den Check gemacht. Reine Hände. Was sind reine Hände? Das sind Hände, die vielleicht eher streicheln, anstatt zu schlagen. Das sind Hände, die eher begrüßen als, denkt euch einen anderen Finger, als abzuwehren. Das sind Hände, die eher helfen als ermahnen. Jetzt stimmt der Finger. Reine Herzen. Das sind Herzen, die niemals über irgendwen denken, der ist aber blöd. Das sind Herzen, die für die anderen immer das Beste wollen. Das sind Herzen, die liebevoll sind. Und die so liebevoll sind, dass diese Liebe in die Hände geht. Reine Herzen und reine Hände. Menschen, die keine Götzen anbeten. Es gibt eine andere Übersetzung, da heißt es, Menschen, die ihr Herz nicht an Nichtiges hängen. Und von Luther, glaube ich, kommt der Satz, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und in diesem Sinn, wenn ich an mich selber denke, merke ich schon so, naja, ich mag manchmal Nichtiges. Und ich merke auch, nichtig wird schnell wichtig. Und Nichtiges wird schnell wichtiger als das Wichtige. Und es kann sein, dass es euch so geht wie mir und ihr manchmal Tage habt, wo ihr am Ende des Tages denkt, ja, war jetzt nicht so ergiebig. Ich habe mich, ich will jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber ich habe mich mit dem und dem Thema den ganzen Tag beschäftigt und habe dafür andere Dinge liegen lassen, habe dafür vielleicht meine Familie, Freunde, Menschen vernachlässigt, habe mich dafür gesorgt, dass meine reinen Hände für andere da sein können. Wenn das mal ein Tag ist, glaube ich, können wir ganz gut darüber hinwegsehen, aber das werden oft schnell mehrere Tage und vielleicht Wochen und vielleicht Monate und vielleicht Jahre, bis man irgendwann merkt, womit verbringe ich eigentlich mein Leben? Ist das wirklich wichtig? Keinen falschen Eid schwören. Ich übersetze das mal mit nicht lügen und nicht betrügen. Und ich will jetzt kein schlechtes Gewissen machen, der irgendwie bei der Steuererklärung die Grauzone bis zum Äußersten ausreizt, aber vielleicht fängt es da an. Oder vielleicht ist man da schon mittendrin im falschen Eid schwören, wo wir Dinge tun, die uns zum Vorteil dienen, vermeintlich zumindest. Und wir denken, naja, damit schade ich ja eigentlich keinem. Aber vielleicht eben doch. Und wir wissen auch alle, spätestens wenn man sagt, ich habe noch nie gelogen, hat man zum zweiten Mal mindestens im Leben gelogen. Und sei es eine Notlüge oder was auch immer wir uns so zurechtbiegen und womit wir uns rechtfertigen. Also ich kann für mich sagen, wenn ich diese Checkliste, und das ist ja eine relativ kurze, durchgehe, ich bin nicht dabei. Ich kann nicht auf den Berg des Herrn. Und das sage ich als euer Pastor. Also, ich bin genauso ein Mensch wie ihr, aber ich sag mal so, wenn nicht mal ich, der dafür bezahlt wird, auf den Berg des Herrn zu klettern, das schaffe ich. Glaubt, dass ihr das erst recht ist. Ist das eine Adventsbotschaft? Das frohmachend? Nö. Für Otto nicht. Für mich auch nicht. Wir gehen mal weiter, Marcel. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Das hat mir so ein bisschen Hoffnung gemacht. Ja, wenn ich schon merke, okay, ich bringe nicht das mit, was es eigentlich braucht, damit ich auf den Berg des Herrn darf, damit ich mich Gott nähern kann. Ich bin nicht, eigentlich nicht gut genug, um zu diesem richtig guten Gott zu kommen. Aber eine Sehnsucht nach Gott. Und ich wünsche mir ja, bei ihm zu sein. Und ich frage ja nach Gott. Nach dem Gott Israels. Weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich nach dem Gott Israels frage. Denn dieser Gott, der ist ganz schön fordernd. Dieser Gott, der mischt sich ein. Dieser Gott, der will mir was sagen. Dieser Gott, der möchte mir zeigen, wo in meinem Leben Nichtigkeit ist und wo das Nichtige plötzlich wichtig wird oder zu wichtig wird. Dieser Gott, der möchte mir sagen, wo ich lieblos lebe, und er fordert mich auf, das zu ändern. Der Gott Israels ist auch ein eifersüchtiger Gott. Der Gott Israels ist sogar ein zorniger Gott. Wird uns im Alten Testament sehr deutlich berichtet und erzählt. Dieser Gott ist kein bequemer Gott. Und ich weiß nicht, ob ich nach diesem Gott immer frage. Eigentlich nicht. Eigentlich suche ich einen anderen Gott. Eigentlich bin ich eher wie Martin Luther auf der Suche nach einem gnädigen Gott, der nicht ausnutzt, dass er da oben ist und ich da unten, sondern der mich irgendwie liebevoll anguckt. Das Volk Israel wurde von Gott auserwählt, nicht weil Abraham so ein toller Mensch war oder die Leute danach, das Volk, das entstanden ist, sondern er wollte eigentlich an diesem kleinen Mini-Volk seine Größe deutlich machen. Und dem Volk Israel ging es so wie uns. Es wollte auch nicht immer nach diesem Gott fragen. Beziehungsweise manchmal war es beleidigt, wenn dieser Gott sich eingemischt hat. Das Volk hat immer wieder seinen eigenen Weg gesucht und irgendwann gemerkt, oh Mist, wir laufen in die falsche Richtung, wir müssen uns Gott wieder zuwenden. Und das war oft sehr, sehr schmerzhaft. Das Volk Israel war auf jeden Fall, so wie wir, nicht in der Lage, den Berg des Herrn zu erklimmen. Also bleibt der Berg leer. Ist Gott alleine auf seinem Berg? Marcel, du kannst schon mal eine Folie weitermachen. Darauf gehe ich noch nicht ein, aber das soll als Hoffnungswort schon mal hinter mir stehen. Denn an dieser Stelle steht im Original-Bibeltext ein kleines Wörtchen, das heißt Selah. Und man ist sich nicht hundertprozentig sicher, was das bedeutet, aber vermutlich, weil das Wort öfter in verschiedenen Psalmen auftaucht, ist es ein Pausenzeichen. Und das finde ich großartig an dieser Stelle. Jetzt ist Pause. Der Psalm nimmt uns mit rein in die Geschichte des Volkes Israel, vielleicht in den verzweifelten Wunsch, irgendwie dem großen Gott nahe zu sein und immer wieder zu merken, dass wir scheitern und scheitern und so oft wir uns auch wieder zuwenden, immer wieder hauen wir in die Sahne und scheitern und scheitern und es ist total frustrierend. Und wir können eigentlich gar nicht bei diesem Gott sein. So stehen wir mit dem Volk Israel vor dem Berg des Herrn und Gott sagt, ihr habt jetzt Pause. Und wenn wir Pause haben, dann kann Gott was machen. Wenn wir nicht die ganze Zeit denken, ich muss doch und ich mach doch und ich will doch, sondern Pause haben und nichts tun, dann tut Gott. Und was er tut, ist eigentlich unglaublich. Er kehrt die Richtung um. Er fordert nicht große Anstrengung, dass wir auf den Berg zu ihm kommen, sondern er selbst kommt vom Berg runter. Er kommt in unsere Welt. Er wird Mensch. Darauf bereiten wir uns vor in der Adventszeit. Wir stehen vor dem Berg. Wir wissen natürlich, ja, wir müssen nicht so tun, als wüssten wir nicht, worum es Weihnachten geht. Wir wissen, dass Gott zu uns kommt. Und wir dürfen diese Zeit bis zur großen Geburtstagsfeier nutzen, um uns zu fragen, Wo wird denn in meinem Leben deutlich, dass Gott bei mir angekommen ist? Dass er da ist? Wo lasse ich mich denn von Gott erfüllen? Oder eigentlich, du hast es eben gesagt, wo lasse ich zu, dass Jesus mein Herz wieder reinmacht, wieder sauber macht? Wo, dass er alle Negativgedanken und alles Böse rausfegt, damit da Platz ist für seine Liebe und seine guten Gedanken. Und wo glaube ich das denn wirklich? Wo lebe ich das denn wirklich? Denn, ich kann auf jeden Fall nur von mir reden, aber ich will euch nicht zu nahe treten, ich kann mir vorstellen, dass bei manchen von euch das ähnlich ist. Ich lebe doch allzu sehr oder allzu schnell in christlichen Floskeln. Denn es ist unglaublich, was Gott tut. Und es ist eine Überforderung, was er tut. Dass er in Jesus in diese Welt kommt. Als Baby. Das feiern wir an Weihnachten. Der allmächtige, große Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde und unser aller Leben, der macht sich klein und wird ein Baby. Ich habe mal, um das nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen, was mitgebracht. Ich bin davon ausgegangen, dass kein echtes Baby heute im Raum ist. Deswegen habe ich mal hier so ein Puppenbaby mitgebracht. Stell dir mal vor, das wäre echt und ich würde sagen, hier, Gott kommt zu uns. Willst du ihn mal halten? Emilia, du hast eben gesagt, der Psalm 24, der löst Ehrfurcht, hast du gesagt, ne? Totale Ehrfurcht aus. Und dieses Baby, löst das auch Ehrfurcht aus? Wir haben jetzt keine Krippe hier, ich lege ihn mal hier auf den Stuhl, das ist jetzt auch nur eine Puppe zum Glück. Aber ich weiß nicht, wie oft ihr euch das bewusst macht, was da passiert oder wie oft ihr vielleicht auch anerkennt, dass wir das gar nicht kapieren können, was Gott da tut. Dass es einfach großartig ist und ein Geschenk, dass er sich so klein macht, so sichtbar und später dann eben auch hörbar. Das Baby bleibt ja nicht klein. Wir feiern ja nicht, dass das Christkind in die Welt gekommen ist und alle Jahre wiederkommt als kleines Baby, sondern wir feiern eigentlich, dass Gott in Jesus in die Welt kommt. Und dass er erwachsen geworden ist und uns von Gottes Liebe erzählt und diese Liebe lebt. Und letztlich gipfelt das Leben Jesu auf einem weiteren Berg, an einem Kreuz. Und da ist dieser Gott, der zu uns kommt, tatsächlich alleine, weil die Menschen es nicht aushalten, was da passiert. Weil die Menschen es nicht verstehen und ich sag mal auch nicht verstehen können, dass der Gott, der sich greifbar macht als Kind, als Mensch, dass der seine Macht so aufgibt, dass er am Kreuz stirbt. Das ist nicht begreifbar. Aber das ist glaubbar. Ich glaube, das Wort gibt es nicht. Ich sag mal glaubhaft. Wir müssen es nicht verstehen, aber wir dürfen es glauben. Wir dürfen glauben, dass Gott in Jesus seine Macht hingegeben hat für uns, dass er am Kreuz gestorben ist, um uns deutlich zu machen, dass nichts, was wir an Schuld auf uns laden, dass keine dreckigen Hände und kein schmutziges Herz dazu führt, dass Gott sich von uns abwendet, sondern dass er das alles nimmt, am Kreuz trägt und deutlich macht, Leute, ihr müsst keine Opfer bringen. Das Volk Israel hat geopfert und hat durch das Opfern sich immer wieder Gottes Gunst erkauft. Durch den Tod Jesu macht Gott deutlich, ihr müsst nichts opfern. Ich opfere mich für euch, damit ihr versteht, damit ihr wissen dürft, damit ihr erleben dürft, dass ich da bin, bei euch, jeden Tag und immer. Wir dürfen mit unseren schmutzigen Händen und Herzen, mit den Nichtigkeiten unseres Lebens, mit den Betrügereien, wir dürfen mit allem zu Jesus kommen. Und er ist da. Und er hält das aus. Und er steht da mit offenen Armen. Und ja, natürlich glaube ich, dass bei manchen von euch im Kopf jetzt so sind, ja, aber diese Liebe Gottes, die soll ja auch ausgekommen und wir sollen dann ja auch besser werden oder ne, die Liebe Gottes soll ja in uns ankommen und durch, richtig. Aber an Weihnachten geht es erstmal darum, dass Gott zu uns kommt. Völlig unverdient. Und wir dürfen mit unserem Herz zu ihm kommen und ihm unser Herz hinhalten. Unser Herz, das viel zu oft hart ist und vielleicht aus Stein. Unser Herz, das oft nicht von Liebe, von Sanftmut, von Güte, von Vergebung erfüllt ist, sondern von anderen Dingen. Und wir müssen, so verstehe ich zumindest den Schluss des Psalms, wir müssen nicht mal unser Herz für Gott öffnen. Vielleicht bist du gerade hier und merkst, ich würde ja gern, aber ich kann mein Herz irgendwie gar nicht für Gott, für den Glauben öffnen. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Teil des Psalms. Das ist die Grundlage für das Lied Macht hoch die Tür, Nummer 1 im evangelischen Kirchensangbuch. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Wenn ein König in eine Stadt reinkam oder in eine Burg, dann war klar, die Tore öffnen sich. Öffnet die Tore, der König kommt. Für mich sagt dieser Psalm, oder sagt Gott durch diesen Psalm zu uns, wenn wir ihm unser Herz hinhalten, die alten, versteinerten, quietschenden, schwergängigen Türen deines Herzens, die dürfen, die sollen sich öffnen, die werden sich öffnen. Der König der Könige, der sorgt dafür, dass diese Türen aufgehen. Ich weiß nicht, wie euch das geht mit dem Wort König. Ich tue mich damit sehr schwer, weil die Könige, die wir heutzutage erleben, das sind, naja, also, so, für so einen König würde ich auf jeden Fall nicht mein Tor aufmachen. Ich merke aber auch, dass viel Bildsprache in unseren Liedern, da geht es immer um den König. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre mich schon versucht, diesem Bild zu nähern. Und ich habe dann so gedacht, wenn ein König kommt, und es wäre mehr als überdeutlich, dass das ein richtig, richtig, richtig guter König ist. Der alles richtig macht. Der dafür sorgt, dass es allen Leuten gut geht. Der sein Volk nicht ausnutzt, sondern für die Menschen da ist. So ein König würde ich folgen. Wir tun uns damit schwer, aufgrund unserer Geschichte, keine Frage. Aber Gott ist der König, der einfach nur gut ist. Gott ist der König, der die Welt geschaffen hat und der eben nicht als fremder König gewaltsam in irgendein fremdes Land eindringt, sondern der sein Land friedvoll und liebevoll in Besitz nehmen will. Der in unserem Herzen einziehen möchte und dort voller Liebe und Güte regieren möchte. Und er ist der Herr stark im Kampf, mächtig im Kampf. Der Gott, der den Tod besiegt hat. Der Gott, der stark genug ist, den Tod zu besiegen, der ist auch stark genug, um dein Herz zu erreichen. Um die Türen und Toren deines Herzens, egal wie eng sie sind, egal wie doll sie verschlossen sind, egal ob du den Schlüssel dazu kennst oder nicht, oder rausgibst oder nicht. Der Herr, mächtig im Kampf, ist stark genug, um unsere Herzen zu öffnen und unsere Herzen zu erreichen. Dafür wird Gott Mensch. Das feiern wir an Weihnachten und darauf dürfen wir uns vorbereiten. Ich lade euch ein, euer Herz Gott hinzuhalten. Zu akzeptieren, dass wir Pause haben. Zu glauben, dass wir nichts leisten müssen, weil Gott alles tut, damit wir mit ihm zusammen sein können.